Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Hi, hier ist eure Lieblingsbärbel. Ihr Süßen, wir sind, ich würde gerne sagen, der Frühling steht vor der Tür. Wir hoffen mal, dass es so ist. Es gibt Tage, da ist es so und dann ist es wieder regnerisch und kalt und dann hagelt es zwischendrin mal. Man weiß es nicht. Ich hoffe, wir haben es bald geschafft und dann geht es hier richtig los mit ein wenig Frühling und ein bisschen mehr, ihr wisst schon, Freundlichkeit von draußen. Ja, meine Folge diese Woche ist, ich habe mir meine Freundin Ari eingeladen. Ari kenne ich schon seit, ich will jetzt nicht lügen, 20 Jahren, sowas, also ja. Und wir haben uns ursprünglich kennengelernt bei einem Haare-Make-up-Job, da hat sie in der Redaktion gearbeitet, bei der Leonce, und ich war die Make-up-Maus. Und dann haben wir uns ganz lange nicht gesehen und sind uns dann bei unserer gemeinsamen Freundin und Kundin Barbara Becker wieder über die Füße gefallen. Die ist nämlich schon auch länger mit Bärbel, also Barbara heißt auch Bärbel, hi, befreundet und arbeitet für sie. Und dann waren wir plötzlich im selben Team wieder und das war natürlich total schön. Und seitdem sehen wir uns regelmäßig und häufig auch außerhalb des Arbeitslebens, aber vor allem auch da. Und immer wieder, wir touren ja sehr viel mit Barbara. Und immer wieder sitzen wir an irgendwelchen Hotelbars, abends nach getanem Job und hauen uns schnell ein Glas Rotwein in den Kopf, bevor wir dann ins Zimmer gehen, um 3 Stunden zu schlafen oder 4, weil es dann schon wieder weitergeht. Und Ari erzählt immer so wahnsinnig spannende Geschichten über ihre Zeit. Ari ist eine schwarze Frau, eine wunderschöne schwarze Frau, die im Osten groß geworden ist. Und da, also allein das schon, ist für mich immer ein unerschöpflicher Quell von Faszination, weil einfach die Geschichten, die sie erlebt hat, so einen speziellen Winkel, so einen speziellen Blickwinkel haben, weil es gab halt nicht so viele Schwarze im Osten. Und Ari hat eben, ja, die Geschichte an sich ist unique, die ist einzigartig. Dann ist sie auch noch da ein Superstar-Model geworden im Osten quasi. War dann ein wenig berühmt, so kann man fast sagen. Und auch das ist lustig, wenn sie das heute erzählt. Was heißt lustig? Es ist spannend, wenn sie das heute erzählt, weil da einfach, weil sie den Osten ganz anders erlebt hat als viele andere, die überall anstehen mussten und Jahre auf Dinge warten mussten. Weil sie da ein gewisses Privileg hatte, ging das oft schneller und einfacher. Was lustig ist, weil sie als Schwarze dann doch auch eigentlich diskriminiert worden ist und definitiv viel Rassismus erfahren hat, aber dann durch das Bekanntheitsprivileg Zugang zu anderen Sachen hatte. Spannend. In den späteren Jahren ist Ari dann die Tourmanagerin von Culture Candela geworden. Ihr erinnert euch an Culture Candela, vor allem Hammer, war ja ein großer Hit, ich glaube Mitte der 2010er Jahre. Da war sie Tourmanagerin auch wieder ewig, ich glaube 12 Jahre, 10 Jahre, irgendwie so. Und hat da die chaotischen Jungs bei der Stange gehalten und hat dafür gesorgt, dass die saubere Wäsche haben und so und in schönen Hotelzimmern schlafen können. So oder so ist Ari eine sehr lustige Person. Ich habe immer wahnsinnig viel Spaß mit ihr. Sie ist super klug und smart und nett und lieb, kann aber auch ganz schön durchgreifen, wenn das nötig ist, wenn ihre Künstler nicht gut behandelt werden oder wenn sie Ungerechtigkeit erfährt. Lustigerweise habe ich das Gefühl oder ist mir aufgefallen, dass Ari tatsächlich zu den Frauen gehört oder zu den Menschen gehört, die relativ spät erst auch für sich selbst sich quergestellt haben. Also ich habe ganz oft Ari erlebt, wenn irgendwelche rassistischen Dinge bei uns auf Tour passiert sind, was ja ständig passiert, wenn man mit 2 schwarzen Frauen unterwegs ist, dann war ich immer eher der ein Fass aufmachen wollte und mich streiten wollte. Und Ari war dann oft, ach, es ist schon okay. Was auch völlig verständlich ist, wenn man in der Situation eben schon sein ganzes Leben lang lebt, dass man sich nicht immer anlegen will, dass man oft auch einfach durchrutschen will und man will nicht immer sich auf die Hinterbeine stellen. Völlig verständlich. Ich habe dann auch gelernt, einfach oft auch mich da unterzuordnen und dann einfach auch zu sagen, ja klar, alles klar, wenn du dich nicht streiten willst, streite ich mich jetzt auch nicht. Dann gehen wir jetzt weiter. Und ich erlebe in den letzten Jahren bei Ari auch eben das Gegenteil, nämlich, dass sie sich im, ich will es jetzt nicht sagen im Alter, Ari ist keine alte Frau, aber dass sie in den letzten Jahren sich gerne auch mal auf die Hinterbeine stellt und eben Sachen gar nicht mehr durchgehen lässt und so Casual Racism sofort auch benennt und also jetzt auch mal für sich, nicht immer nur für andere, sondern dann auch mal für sich sagt, so Moment, so redest du aber jetzt bitte nicht mit mir und das machen wir nicht. Und ich liebe das. Hi. Überflüssig zu sagen, I absolutely love, 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 wenn das passiert. Und ja, lange Rede. Hi. Wir kommen jetzt gleich zu Ari. Eine Sache noch vorneweg. Ihr könnt mir wie immer, wenn ihr findet, dass meine Podcast-Arbeit hier, wenn das verdient hat, unterstützt zu werden, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne Geld schicken und zwar an meinen PayPal-Link. Das ist paypal.me/Barbie Breakout, also paypal.me/Barbie Breakout in einem Wort. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Seid geduldig, wenn ihr noch nicht geimpft seid. Es kommt bald, aber bitte lasst euch alle impfen. Ich war schon bei der Impfung. Ich habe BioNTech bekommen. Ich hatte einen Tag, hat mir der Arm ein bisschen wehgetan und dann war das auch wieder vorbei. Ich habe weder Bill Gates im Kopf noch sonst irgendwas. Mir geht's super. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und jetzt viel Spaß mit der Ari. Tschüss, ihr Süßen.
Wow.
Ja, also. Ja, es war kurz still, deswegen hat er sich gedacht, er muss jetzt, muss noch was nachhaken. Hallo, liebe Ari.
Hi, na?
Na? Das ist dein erster Podcast heute, ne?
Ja, mein allererster Podcast.
Wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt?
Ja. Das habe ich mir tatsächlich auf der Fahrt hierher überlegt, ob ich aufgeregt bin. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Das habe ich dir hoffentlich gleich genommen. Entspannen Sie sich jetzt.
Ja.
Nein. Mein Schatz, ich habe dich im Intro schon vorgestellt. Das heißt, die Leute haben jetzt schon eine kleine Idee, wer du bist, woher wir uns kennen und warum du heute hier bist. Hast du eine Erinnerung an unser erstes Zusammentreffen noch?
Ich habe tatsächlich eine. Also ich weiß, dass wir uns bei einem Leonce-Shooting getroffen haben. Und ich weiß allerdings noch, dass du mir die Augenbrauen wohl gezupft hast.
Das
oder
stimmt.
Die Augenbrauen in Form gebracht hast, die ich vielleicht wild gezupft habe oder zu viel oder zu wenig, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Aber ich erinnere mich in der Tat, also wenn ich die Augen zumache, sehe ich jetzt nicht dich und mich an diesem Set. Ja?
Ich weiß es auch gar nicht, ob es am Set war, meine Erinnerung, also ich kann mich auch nicht erinnern, ob es das, vielleicht war das erste Mal am Set, dann weiß ich es nicht. Mhm. Meine erste Erinnerung ist, dass wir in der Leonce in der Redaktion saßen, am Computer und da irgendwas besprochen haben. Ich glaube, mit den Bildern, Attila hat fotografiert, was, welches Layout, lalala, welcher Anzeigenkunde dazu. Und da war auch das mit den Augenbrauen. Aber das ist jetzt auch schon wie lange her?
Das muss 21 Jahre her sein.
Fuck my life.
Ja, also wir müssen beide, du bist ja noch jünger als ich, also du musst noch unter den Jugendschutz, muss es alles noch gefallen sein bei dir und ich muss, also ich
Jesus
weiß nicht, wann.
Ja. Christ. 21 Jahre.
Unfassbar lange her, ja.
Okay, wow. Und wir haben uns dann ja eine Weile nicht gesehen. Mittlerweile sehen wir uns wieder relativ häufig, weil du für unsere Bärbel arbeitest. Die Leute, die den Podcast öfter hören, werden sich jetzt wundern, welche Bärbel? Du bist noch die Bärbel? Nein, es gibt noch eine Bärbel.
Genau.
Nämlich die Bäcker-Bärbel, die Barbara. Und mit der bist du ja auch schon ewig lange befreundet und arbeitest auch für sie, wenn sie hier im Land ist und so. Und dadurch sehen wir uns natürlich, Gott sei Dank, relativ häufig. Du kennst den Podcast ja. Du weißt ja, ich fange immer gerne vorne an. Ich rolle immer gerne von vorne auf und gehe dann so halb chronologisch vor und zwischendrin habe ich 10.000 Geistesblitze und dann kommen wir doch aus dem Tritt. Aber wie Barbara immer gerne sagt, die Ariane ist ja aus dem Osten.
ja, das sagt sie auch gerne, ist auch egal, das sagt sie auch ungefragt sehr gerne.
Immer.
Und sagt jedem, der es hören will und auch bei denen, die es nicht hören wollen, fängt sie einfach eine Geschichte an zu erzählen. Ja. Das macht sie sehr, sehr gerne. Ja. Sie weist gern darauf hin, wo ich herkomme. Ist vorher nie abgesprochen.
Ist immer toll, immer wenn der Kellner kommt. Bei mir ist es ja, oder der Timo macht Travestie, es ist immer eins von beiden.
Genau.
Wenn du nicht dabei bist, ist dann, weißt du eigentlich, was Timo im richtigen Leben macht? Zeig doch mal deine Fotos.
Genau. Und dann wird sofort, oh, zeig mal.
Ja.
Dass du nicht aufstehen musst und ein Lied singen.
Tanz doch mal. Ja, zu Hause macht sie das ganz hübsch. Ja, nee. Genau. Das ist lustig. Für mich ist oft der Blick, weil ich glaube, viele Leute jüngeren Jahrgänge, sagen wir es so, für die ist das nichts Weirdes, aber Leute, die sich erinnern, die DDR noch erlebt haben, da waren Menschen mit dunkler Hautfarbe ja nicht so häufig und deswegen ist oft der Blick so, ach wirklich, du kommst aus dem Osten, wo gibt's denn sowas
genau.
Und so. Das ist, es gab wirklich nicht viele im Osten, ne?
Nein.
Nee.
Also es gab wirklich wenige von uns, dunkelhäutige, schwarze Menschen habe ich nicht gesehen. Also ich habe in meiner Kindheit meinen eigenen dunklen Arm oder mein eigenes dunkles Bein gesehen, wenn ich irgendwo war. Aber ich habe ich hatte im Kindergarten oder in der Ballettgruppe oder beim Rollkunstlauf, wo ich viele Jahre war, oder in der Arztpraxis oder egal wo, in der Straßenbahn, hast du keinen schwarzen Menschen gesehen. Das heißt also, ich war immer allein auf weiter Flur.
Ich erinnere mich, wir waren mal mit Barbara zu Gast in irgendeiner Talkshow, wo auch Detlef die Soest, der nun auch aus dem Osten kommt und auch eine dunklere Haut hat. Der sagte dann, er könne sich an den Moment erinnern, wo ihm das klar geworden ist, dass er dunkler ist als die Menschen um ihn rum. Und da war er erstaunlich alt, da war er, glaube ich, 13 oder so, erzählte er. Und da habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, wie geht denn sowas? Aber es macht auch Sinn, wenn dich keiner darauf hinweist, dass du das nicht als Differenz wahrnimmst zu deinem Umfeld, weil du fühlst dich ja wie alle anderen. Und ich glaube, Kinder sehen sowas nicht, das kriegen sie später irgendwie anerzogen, dass Farbe wichtig ist und so.
Ja.
Kannst du dich erinnern, ob das bei dir so war? Oder wann dir das klar geworden ist?
Also, dass ich irgendwie besonders, hoffe ich mal, als besonders wahrgenommen wurde, war schon klar. Also, wenn ich am Ostseestrand war und alle sich eben halt nach mir umdrehten oder mit den Fingern auf mich zeigten oder eben halt mir ins Haar fassten, war schon klar, dass irgendwas anders ist, was nicht stimmt oder eben halt was anders ist mit mir. Und da mir jetzt kein Bein fehlte oder kein Ohr oder so oder ich jetzt keine Hasenscharte hatte, solche Menschen wurden ja auch angestarrt, war schon klar, dass ich irgendwie anders bin. Also ich hatte andere Haare und so. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich relativ klein, ich muss 4 oder 5 gewesen sein, da ging meine Mutter mit mir zum Ballett. Also ich wollte wie jedes andere kleine Mädchen zum Ballett. Ich hatte natürlich nicht die Füße dafür oder sowas, aber egal. Ich wollte also zum Ballett und da gab es meine Mutter war in so einem Werk für Fernsehelektronik, da wurden Bildröhren hergestellt. Und da gab es auch so ein Kulturhaus und da gab es einen Ballettunterricht für Kinder. Und da ging sie mit mir hin, um mich dort anzumelden, für den Ballettunterricht so. Ja. Und da sagte diese Ballettlehrerin, sagte zu meiner Mutter, was soll sie denn tanzen, die Giselle? und da wusste ich ja nicht, wer die Giselle ist, ja.
Willst du es kurz erklären?
Ja, also es ist eine Oper, ne? Und da kommt ein Ballett oder eine Oper sogar, ne? Wo die Giselle vorkommt. Es kommen ja erst seit kurzer Zeit schwarze Menschen als ganz normale Darsteller vor. Mhm. Ja. Auch im Westen war es ja so, dass du keine schwarze Ärztin im Film vorfandest oder auch in einem Ballett nicht unbedingt, außer eben halt dem Othello.
Aber selbst da, der Othello war ja oft traditionell leider Blackface. Und
war angemalt, genau. Ja. Also es gab eben halt farbige Darsteller nicht, was ich ja nicht wusste, weil für mich war ich ja normal. Mhm. Und also, dass die Ballettlehrerin nun gleich ausschloss, mich zu unterrichten, weil sie dachte, sie bringt erstens nur Hauptrollen hervor, totaler Quatsch, im Kinderballett, dass sie es auch eben halt ausschloss, ist schon.
Ach, das war auch direkt eine Absage. Also du wirst hier nicht unterrichtet.
Das war so eine Absage. Also meine Mutter hätte sich da vielleicht noch auflehnen können, hat sie aber nicht gemacht. Und im Kindergarten, das erzähle ich auch gerne, ist auch eine schöne Geschichte, die auch unsere gemeinsame Freundin Barbara gerne erzählt. Es war so ein angeschlossener Kindergarten an diese Arbeitsstätte, wo meine Mutter war. Also so ein Betriebskindergarten, das ist ja heute wieder modern. Gab es eine Zeit lang nicht, aber im Osten gab es das. Und da musste ich eben halt, mussten wir unsere Hände zeigen, wenn wir vom Händewaschen kamen. Mhm. Ja, und ich wurde öfter mal zurückgeschickt, weil meine Hände noch nicht sauber waren, gewesen sein sollen.
Ja. Ist dein, natürlich ist es dein Ernst.
Oder? Nicht so, ja, da hattest
aber
du dann...
Aber mit Häme, ich meine, denen ist ja klar gewesen, dass das kein Schmutz war. Das war dann ja, also die Häme, das,
mit Häme,
das ja, schwarze Kind nochmal zurückzuschicken.
Absolut, ja. Das war offen, offener Rassismus. No.
Wenn wir jetzt schon so Kindergarten und Schule und so sind, gab es Hänseleien? War das ja, Alltag für dich?
Ja, also im Kindergarten, daran erinnere ich mich nicht nur an dieses Erlebnis mit der Kindergärtnerin. Was ich auch meiner Mutter übrigens erst ganz spät erzählt habe, weil ich die ja auch schützen wollte, ja. Weil ich wollte ja irgendwie nicht zu meiner Mutter sagen, ja, siehst du ja, weil ich schwarz bin, daran bist du ja schuld, musste ich mir jetzt dies und jenes anhören, ja. Also habe ich das meiner Mutter auch viele Sachen gar nicht erzählt, die mir passiert sind unterwegs, ne? So, ne?
Nach wie vor, ich merke es immer wieder, für Menschen, die hier groß geworden sind, weiß und privilegiert groß geworden sind, wie ich ja auch, ich will das ja überhaupt nicht verneinen. Und für mich war das auch ein Umdenken, ein Prozess, mir dessen bewusst zu werden, dass sogenannte White Supremacy, wir haben das ja mit der Muttermilch aufgesogen. Wir sind ja, in einer Welt aufgezogen worden, die für uns designed ist, wo weiß ist Default, also ne, weiß ja, ist der, die Werkseinstellung für ja, alles, was für wir alles, konsumieren. Für genau, Filme, Videos, Spiele, Werbung, Bücher, alle, jedes Narrativ ist von weißen Menschen besetzt und People of Color sind da immer nur als seltene Randfiguren und dann meistens halt eben auch mit einer bestimmten Rolle besetzt aufgetaucht. Das erstmal zu neu zu lernen,
ja,
ist nicht einfach, aber man muss es halt machen.
Ja. Ne?
Und also, ja,
ja, bitte dieses, macht es, ja, Menschen da draußen.
Bärbe sagt das immer gerne, ihr müsst jetzt mal Platz machen.
Und ich finde ja, das genau, super. Ja, das ist das Beste. Und ihr merkt, wir sind beide große Fans von Bärbe.
Ja, absolut. Nee,
es ist so, ja, absolut. Ja, genau, Platz machen.
Ja. Du hast gerade schon erzählt, dass du das von deiner Mama auch fernhalten wolltest, wenn ja, Leute dich böse angegangen sind. Wie war das denn, also ich nehme an, deine Mama ist weiß.
Ja.
Ja. Und Papa... Dunkler,
schwarz, genau, genau.
Papa nicht da?
Nee, der war nicht da. Der hat hier nur kurz gelernt. Also die hatten so einen gemeinsamen Lehrgang besucht, der irgendwie über ein halbes Jahr ging. Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Und dann ist er wieder zurück nach Tansania gegangen worden. Und dann war das ja in der DDR so, das wusste ich auch nicht. Über die Jahre habe ich immer gedacht, naja, der will mich nicht und der wollte uns nicht und so, dass auch diese Kontakte natürlich von Seiten unseres Staates gerne unterbunden wurden. Also selbst wenn, ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter Briefe an ihn geschrieben hat, aber selbst wenn er jetzt einen Brief an sie geschrieben haben sollte, dann musste der auch nicht unbedingt ankommen.
Also man wollte keine Unruhe in der Republik.
Genau, man wollte das gerne, die Leute gerne separat halten. Meine Mutter, die hatte sogar Ärger in ihrer Partei. Also in ihrer Parteigruppe wurde sie also gefragt, warum sie ein schwarzes Kind hat. Ja? Und meine Großmutter hat ihr Parteibuch. Da gab es damals noch so Baracken, wo man seinen Parteibeitrag bezahlte. Und da ist meine Großmutter im Kinderwagen mit mir hingelaufen und hat ihr Parteibuch auf den Tisch geknallt. Und die sagt, ich trete hiermit aus und ihr könnt mich ruhig abholen, das wäre nicht das erste Mal. Ja, so, bums. Mit einem schwarzen Kind warst du auch gleich so ein bisschen Staatsfeind. Ja, stell dir mal vor, in der DDR. Ne?
Ja. Na, die Behauptung, es hätte keinen Rassismus gegeben in der DDR, die Behauptung steht ja, aber die Realität war natürlich eine ganz andere. Auch für die vietnamesischen Menschen, die hier waren. Ja. Also ja, es war ja für viele Leute einfach nicht schön.
Nee, die waren kaserniert. Also ich habe ja keinen Vietnamesen zum Beispiel in der Nachbarschaft gehabt. Kein Vietnamesen, kein Kubaner und kein Mosambikaner. Diese drei Nationen, aus diesen Nationen wurden ja Leute geholt, um bei uns zu arbeiten, weil wir nicht genug Arbeitskräfte hatten. Und ihr hattet dann hier die türkischen Leute, die Italiener und ich weiß nicht wen noch. Und wir eben halt die. Und die waren aber die waren eingesperrt in ihren, was heißt eingesperrt, die konnten voll raus, nehme ich an, aber die waren unter sich und blieben unter sich. Und es war auch nicht gewünscht, dass die, und jetzt kommt's, ja, die Gänsefüßchen kann man hier jetzt sehen, Mischehen eingingen. Das wurde nicht gewollt. Und Frauen, vietnamesische Frauen, die schwanger wurden, die hier von deutschen Männern, die wurden dazu angehalten, entweder die Schwangerschaft abzubrechen oder in ihr Land aufzubrechen. Ja. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja.
Ja. Für Leute, die sich immer noch wundern, warum man in Berlin so wahnsinnig gut vietnamesisch essen kann oder einen guten Döner kriegt. Hi.
Ja.
Gastarbeiterimport.
Ja.
So, ne?
Genau.
Einmal Ost und einmal West. Ja.
Ja.
That's the reason. Also der ganze Spaß damit geht zurück in dein Land.
Ihr ja.
könnt mich alle am Arsch
ficken. Ja. Ey,
blöden.
Ja.
So. Wie war das bei euch zu Hause? Also ich lese raus, oder du hast, hast ja erzählt, dass also starke Frauen, kämpferische Frauen in deiner Familie, auch die Oma, die sich nichts vormachen lässt und so. Gab es denn irgendwo im Ostfernsehen, ich habe noch nie Ostfernsehen geschaut, gab es irgendjemanden, der aussah wie du, wo du gesehen hast, guck mal, der ist wie
ja.
ich? Ja?
Ja, und zwar im Fernsehballett beziehungsweise im Friedrichstadtpalast Ballett gab es eine Tänzerin. Und zwar, da gab es so eine Speerspitze von Tänzern, es waren immer zwei Männer und zwei Frauen. Und die beiden Frauen waren Emmeke und Susan, Susan Baker und Emmeke Pöschteni. Ich glaube, Emmeke Pöschteni kam aus Bulgarien oder Ungarn, glaube ich, die ist heute, glaube ich, noch Choreografin oder Beraterin. Und Susan Baker war eine Adoptivtochter von Josephine Baker. Die hat ja irgendwie weltweit Kinder adoptiert oder farbige Kinder und also Kinder aller möglichen Ethnien. Und die hat getanzt. Die war allerdings auch so hell, wie ich bin. Mhm. Und ich meine, mit den mit dem Make-up halt von früher, ich meine, wurdest du ja auch relativ hell. Wurde es ja relativ hell, aber sie hatte halt afrikanische Wurzeln, das hat man gesehen. Mhm. Und die war im Fernsehen präsent, auf der Bühne präsent, und dann gab es eine Schauspielerin, die hat, glaube ich, sogar im Deutschen Theater in einer Faust-Inszenierung gespielt. Und die soll so dunkel gewesen sein wie ich. Aber ich habe die nie gesehen. Mhm. Und dann gab es irgendwie noch ein Schlagersternchen oder so. Aber das war dann schon, als ich erwachsen war. Also da ging es langsam los, dass man mitbekam in der DDR, okay, wir haben farbige Leute unter uns. Und wir müssen die jetzt auch mal zeigen. Und wir müssen auch mal zeigen, dass wir irgendwie international.
Wir sind total weltoffen hier. Guck
total.
Mal, wen wir hier alles
genau
haben.
Genau hier, schau mal, Leipziger ja. Messe. Ja, da kam ja auch mein Durchbruch.
Genau, als Model.
Ey, genau.
Da kommen wir gleich noch hin. Erinnerst du dich, wann dir klar geworden ist, dass du das vielleicht auch nutzen kannst oder dass du das irgendwie, dass die Einzige zu sein vielleicht auch Vorteile haben kann?
Mhm. Du meinst jetzt eine Black Card oder?
Nee, ich meine generell, also.
Na ja, so.
Dass es nicht nur ein Außenseiter-Ding ist im Sinne von, du wirst diskriminiert und du wirst ausgeschlossen, sondern dass es auch Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber vielleicht kommen wir da auch schon zum Modeln. Vielleicht ist das ja ein Schräg.
Da ging's los.
Wie kam das denn? Bist du entdeckt worden auf der Straße?
Ja, natürlich. Ja, wie Claudia. Wie die alle entdeckt wurden auf der Straße in einem Club. Nein, es war so, ich habe meinen Sohn bekommen 1985 und habe ja vorher eine Lehre absolviert. Das durfte und musste jeder. Und und da habe ich also Schriftsetzer gelernt. Das hat mir ganz gut Spaß gemacht. Und dann brauchte man ja also sozusagen einen Lehrbetrieb. Und das war die Tribüne-Druckerei. Und habe dann mit einer Freundin, die bei Bedamo gearbeitet hat, ja.
Bedamo?
Berliner Damenmoden. In der Grünberger Straße.
Also um die Ecke.
Danach war da Zappa Fashion Group. Für die habe ich dann später auch gearbeitet, das sind Freunde von mir. Und jedenfalls, da habe ich mich vorgestellt als Model. Also die war Chefsekretärin und hat gesagt, ja, wir suchen Models und ja, vor allem auch solche wie dich. Also lustig war auch immer, dass die Leute ja auch nicht gesagt haben, du bist schwarz. Mhm. Wir haben das auch selber von uns nicht gesagt, sondern hast du noch einen Bruder, wurde eine Freundin von mir gefragt. Ja, ist der auch so wie du? Also es wurde auch gar nicht ausgesprochen, wie auch gar nicht ausgesprochen wurde. Ach so, du bist schwul. Ist es dein Freund? Ach so, du bist schwul. Das wurde ja auch nicht ausgesprochen. Ich glaube, es war auch eine Frage der Zeit oder dieser Epoche, weißt du?
Ja.
Oder?
Ja, also ich kenne das gut, dass, also in Bezug auf schwul, dass das mir oft passiert ist, dass dann gerade ältere Leute das Wort nicht aussprechen wollten. Mhm. Und die Konnotation ist halt, also wie es bei einem ankommt, ist leider immer, dass es halt was Schlechtes ist, was Schlimmes ist, was man lieber nicht aussprechen will,
genau.
Weil es ist ja ein bisschen schmutzig.
Genau.
So, ne? Also man
und Schwarz
auch,
ja auch
so wie du.
So, ja, so ist der auch so wie du? Oder ist das Das, genau. Und so war das auch mit dem Schwarzsein. Es wurde nicht besprochen. Mhm. Und heute gibt es ja viele schwarze Leute oder schwule Leute, Leute, die das erstmal, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das erstmal von uns selber sagen. Mhm. Dass ich sage, ich bin eine schwarze Frau. Mhm. Bums. Und meine Freundin und ich gegenseitig nicht, wir sagen uns nicht jeden Tag, oh, wir sind schwarz, wir sind schwarz. Oh, bist du schwarz? Hallo, bist du schwarz? Nein, aber ich merke es jetzt, dass eben einfach dieses Bewusstsein, was man selber natürlich nach außen trägt, nicht zu verschwinden in der Masse. Ich habe jetzt glattes Haar, ich habe gerne glattes Haar, einfach weil es einfacher ist, es zu kämmen, aber ich habe glattes Haar, ich bin relativ hell, ich verschwinde in der Masse. Nein, ich verschwinde am Ende des Tages, wenn im Bus wieder angesagt ist, hinten zu sitzen, bin ich schwarz. Also bin ich mein ganzes Leben lang schwarz. Und das ist wichtig, mir selber das klar zu machen und auch meinem Umfeld. Mhm. Und du bist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dein ganzes Leben lang schwul. Mhm. Ja, du bist es. Und das, wenn man sich das selber sagt und sich bewusst ist und das auch als ganz normal, weil es ist normal, es ist ganz normal. Du bist ganz normal und ich bin ganz normal, ja. Wenn man das nach außen trägt, ist es auch einfacher fürs Gegenüber. Man muss sich nicht wundern, dass das Gegenüber das nicht aussprechen kann, wenn man es selber nicht ausspricht, ne? Also das ist, glaube ich, aber das sind die Zeichen der neuen Zeit, dass es jetzt hoffentlich einfacher ist für junge Leute, eben halt sich selber zu positionieren. Als schwarz, als schwul, als schwarz und schwul. Oh Gott, noch schlimmer, ja? Früher, wenn man dann wenigstens, wenn man schon schwarz war, konnte man jetzt nicht auch noch eine Lesbe sein, ja? Also ich bin jetzt zufällig keine, aber wäre ich eine, könnte ich es ja sagen, ja? Damit die Leute damit arbeiten können.
Ja. Nicht? Ich erinnere mich nach meinem Outing, für mich hat sich ja nicht so wahnsinnig viel geändert durchs Outing, aber eine Sache, die sich geändert hat, war, dass ich es erstmal gebetsmühlenartig jedem erzählt habe. Also auch, ich zitiere immer wieder diesen Ralf-König-Comic, guten Tag, wir sind übrigens homosexuell und hätten gerne zwei Kugeln Vanilleeis mit Sahne. So war ich damals auch und habe das auch lange Jahre später immer wieder irgendwie versucht zu deuten, warum ich das gemacht habe. Und das eine ist sicherlich gewesen, um auch irgendwie einen Tribe zu finden, Leute zu finden, die dann anecken und sagen, ach, ich übrigens auch und guten Tag, können wir Freunde sein, damit ich nicht mehr alleine bin. Das andere ist aber sicherlich auch, dass mir gerade klar geworden, das, was du sagst, also dass da auch ein Ownership da ist, dass man sagt, das bin übrigens ich.
Ja.
So, und ich will das auch nicht mehr verstecken.
Genau.
Und ich werde das jetzt so lange sagen, bis sich das normal anfühlt und bis ihr auch nicht mehr so reagiert, als wäre das, als müsste man mich jetzt kondolieren.
Genau.
Ach Gott, genau,
du Armer. Ach du Armer, aber du bist wenigstens groß. Oder wenigstens reich oder sowas.
Wenigstens weiß.
Oder schön oder so. Weiß. Weißt du, ja, genau.
Könnte eher schlimmer sein.
Ich denke, das ist auch ein Fehler oder beziehungsweise eine Unwissenheit von uns gewesen damals, dass wir das eben halt eher, dass wir eher in der Masse verschwinden wollten. Hm. Ja. Und das machte es den anderen eben halt auch schwerer auch zu fragen. Ich meine, das ist die meistgestellte, also an mich gestellteste Frage ist wirklich, wo kommst du her? Timo, du wirst es nicht glauben. Doch, du glaubst es. Wie oft mich das Leute, das war die erste Frage, am Tresen, auf der Straße, bei einer Geburtstagsfeier, bei einer Hochzeitsfeier, immer, ich konnte drauf wetten, wo kommst du her? Bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich beantworte diese Frage nicht mehr. Ich komme aus Treptow, that's it. Ja? End of story.
Bums.
Ist ja nicht end of story, ich bin ja rumgekommen inzwischen. Ja. Aber das ist eben halt das Ding, wo kommst du her? Na, wo soll ich herkommen? Ja? Aus meiner Mutters Bauch als erstes. Ja? Und dann, wo war ich inzwischen? Ja. Genau, also das haben wir damals falsch gemacht, aber wir wussten es eben auch nicht besser.
Ich würde nicht sagen, dass das falsch gemacht ist.
Nee, nicht falsch gemacht, halt wir wussten es nicht
in anders. Der Gesellschaft, in der niemand so aussieht wie du, ist ja völlig klar.
Ja.
Ich habe dran gedacht, neulich lustigerweise, weil wir über Representation gesprochen haben, in einem anderen Zusammenhang, da ist mir die Mutter meiner ersten Freundin eingefallen. Also mit Julia, mit der war ich glaube, 2 Jahre zusammen oder so. Und ihre Mutter hatte lange in Japan gelebt. Mhm. Und die ist halt ein teutonisches Mädchen. Also, mhm. ne, die ist relativ groß und so. Also, sie ist ja. jetzt nicht korpulent, aber sie war halt auch eben nicht klein und zierlich.
Ja.
Und die ist halt in einer asiatischen Gesellschaft, hat die sich eben gefühlt wie Obelix.
Ja.
So.
Ja.
Fühlte sich halt wahnsinnig groß und wahnsinnig dick und clumsy und so.
Ja.
Und hat deswegen erst Störungen entwickelt und hat sich eine Identitätsstörung fast und hat sich halt eben immer zu groß, zu fett, zu wuchtig gefühlt.
Ja.
Und klar, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo niemand so aussieht wie du oder wo niemand so ist wie du,
ja.
Du denkst ja, du bist der Fehler.
Ja.
So, es muss ein Fehler sein, weil wenn du anders bist, ist ja, alle anderen sind ja richtig
und so
ist falsch. Ja, also würde niemals sagen, dass das ein Fehler war, den Leuten das nicht leichter gemacht zu haben, aber es ist ja völlig verständlich, dass man das.
Ja, es ist verständlich.
Also, das Unbehagen des Umfelds eben auch in sich reinzieht.
Genau, genau. Das zieht man in sich rein und das müssen wir eben halt jetzt nicht mehr.
Hm.
Und was ich eben halt auch, ich glaube auch erst in den letzten Jahren verstanden habe, und das durch junge Leute, die eben halt auch auf die Straße gehen. Und ich meine jetzt nicht nur die Bewegung in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so, sondern schon davor. Frauen und Mädchen und auch Männer, die sich eben halt hingestellt haben und gesagt haben, ich bin so, ja.
Mhm.
Ich trage halt ein rosa Tütü, ich bin ein großer Fan, von Ricardo zum Beispiel.
Mhm.
Oder ich erzähle eben meine Geschichte, ich bin eben halt trans oder ich bin schwarz oder ich bin homo oder ich bin was weiß ich. Da habe ich viel gelernt, weil ich komme noch aus einer Zeit, wo es eher so ein Bäh-Thema war, sich zu outen, wo zwar eben halt auch im Umfeld meiner Mutter oder ihrer Freunde eben halt auch zum Beispiel Schwule waren oder Lesben waren und wir wussten ganz genau, das sind Lesben, ja, und das wurde aber nie gesagt und die haben das auch von sich nie gesagt, ja. Die saßen dann nach drei Likörchen schon mal Händchen haltend, aber das war alles an Outing, ja. In den eigenen, musst du dir mal vorstellen, in den eigenen vier Wänden oder im Garten, ja. In der Gartenkolonie, wo man halt saß. Also das ist.
Das ich lerne auch von der jungen Generation lerne ich echt auch viel, muss ich sagen. Ne? Man hat die, muss ich gestehen, ich gehöre zu den Leuten, die das früher auch oft so abgetan haben oder unterschätzt haben und so, ach, nach uns kommt nichts mehr und so, ach, und so. Und seitdem ich mich da wieder geöffnet habe und die Augen auch wieder offener habe, ich bin manchmal echt weggeblasen davon, wie mutig und selbstverständlich die mit manchen Dingen umgehen, die ich noch nicht so drauf habe, wo ich echt dann nochmal nachdenken muss und dann auch zum Schluss komme, wo ich mir denke, Alter, da kannst du nochmal, kannst du mal was lernen.
Total.
Und das machen wir ab morgen auch anders.
Absolut, absolut. Jeden Tag. Wir können jeden Tag was, das ist ja das Schöne, wir können uns ja jeden Tag entscheiden, aufzustehen und etwas zu ändern und eben halt vor allem an uns. So, an unserem Verhalten und an dem, was wir nach außen tragen. Und wir haben halt eine Stimme. Ne? Manche haben eine Stimme, die wird eben halt gehört. Manche sind eben halt, da sind es 10. Wenn die sich zusammenschließen, sind sie aber auch eine Macht. Und ja, das ist wichtig. Und das lernen wir von den jungen Leuten. Das war damals nicht so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den Plan hatte, also um auf deine Frage zurückzukommen, aus der Besonderheit was Besonderes zu machen. Ich hatte einen guten Bekannten, Freund, den sehe ich auch jetzt ab und zu mal wieder, der war Fußballer und der durfte zum Beispiel im Osten nicht in der Nationalmannschaft spielen. Ne?
Das ist eine Sache, die hast du mir neulich erzählt.
Ja.
Und da habe ich kurz die Ohren angelegt und habe gedacht, das ist lustig. Das mit ein Grund, warum du heute auch hier bist, ist, dass so viele, du erzählst mir so oft so viele Sachen, wo ich da sitze und denke, ich bin ein informiertes Mädchen, aber das weiß ich alles nicht.
Nein.
Und das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Man durfte als Spitzensportler nicht ins olympische Team zum Beispiel,
genau.
Nicht in die Fußballnationalmannschaft, wenn du zu dunkel warst.
Ja, genau. Also es wurde natürlich, sicherlich wurde nicht gesagt, du werd mal heller oder so, oder es gab so eine Pille wie bei Michael oder so, das nicht. Oder irgendeine Hautpflege, die man da bekam, aber die kamen nicht ins Kader, ne? Die kamen halt nicht weiter. Es gab Hürdenläufer, das waren Zwillingspaar, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Mädchen und ein Junge war, aber die waren Hürdenläufer, die kamen auch nicht in die Auswahl. Also, ja, da war sehr viel Schönes dran im Osten. Also war, da war einiges an Ausgrenzung passierte da. Aber es kam eben halt dazu, dass ich also mein Kind bekam. Dann, danach war ich rappeldürr, ja. Und irgendwie war vorher auch nie dick, aber ich war immer halt rappeldürr. Und da kam meine ehemalige Klassenkameradin Astrid, kam drauf, dass ich mich doch bewerben sollte. Also beim BEDAMO. Und da habe ich mich dann beworben als Model. Und da ging ich also in diese Fabrikhalle. Also das muss man sich nicht so vorstellen, als wenn man sich heute bei Zalando vorstellt und so ein, oder bei einer Redaktion ein Go-See hat, sondern man ging da einfach ins Werk und auch ans Werk. Und dann bekam man drei Kleider hingelegt und die zog man sich auch alleine an. Und die waren aber, in der DDR wurde in einer, ich glaube, es war eine 38, eine heutige 38, es war, glaube ich, eine 82. Damals, wenn ich mich recht erinnere, wurde gemustert und dafür war ich zu schmal. Mhm. Und da hat man also an mir irgendwie die Kleider gedreht. Ja, sie sind Untermaß, also die Direktrice, sie ist bestimmt auch anders da. Schnittmeisterin oder so, sagte, nee, also das geht gar nicht. Aber, sagt sie, ich habe eine Freundin bei der Jugendmode, die sucht. Die sucht immer und gerade sowas wie sie und machte so, kniff so ein Auge zusammen, sowas wie sie, dachte ich, okay. Und dann fuhr ich dahin an Storkower Straße und da habe ich mich gerade letztlich mit einer ehemaligen Kollegin, also sie hat lange gemodelt in der DDR, habe ich mich mit der unterhalten. Und die kannte die auch noch, also ich lasse jetzt mal den Namen weg, wurscht. Die saß also hinter so einem Schreibtisch irgendwo in einem Büro in der Storkower Straße und da ging ich also rein und da sah die mich und sagte, sag ich, ja, ich soll hierher kommen, komm von da und da. War so ein bisschen, die rauchte auch hintereinander, damals war ja Rauchen noch total, es war ja quasi ein Muss, ja.
Gehörte zum guten Ton.
Absolut, ja. Rochen und Wodka trinken war sowieso in der Tribüne, also an alle, die noch leben von damals, ne? Wodka morgens um 7.30 Uhr in der Frühschicht, ja. Und die sagte dann zu mir, naja, Sie sind ja ganz schön klein, das ist wahr. Also ich bin 1,68 Meter, aber Sie sehen ja toll aus, also toll. Das stimmt?
Ja. Das stimmt. Können wir einfach mal so festhalten, das stimmt.
Heute noch und damals eben halt, ich sah rasend aus. So, bums. Und dann sagte die, ja, mal sehen, ob ich was für sie finde und so weiter und mal gucken. Schreiben Sie mal hier alles auf. Und dann hatte ich hatte kein Telefon zu Hause. Ein Handy gab es ja auch nicht. Also es war 1985, muss ich dazu sagen. 1985 in der DDR im Winter. So, und dann wollte ich schon ihr Büro verlassen, da klingelte, also schrillte ihr Telefon, wie in so einem alten Krimi, so ein Telefon, ging sie ran, bedeutete mir also, mich noch wieder hinzusetzen und quatschte also mit irgendjemandem, sagte, ja, nee, hab ich nicht, ich vielleicht, mal sehen, warte mal. Und machte wirklich, war wirklich wie eine Filmszene, sagte sie, was machen Sie nächstes Wochenende? Da sagte ich so, na, nichts bislang. Nichts. Und dann sagte sie, na, fahren Sie nach Suhl. Suhl ist irgendwie in Thüringen, war ich bis dahin dann auch nicht mehr. Also Suhl hatte ich dann, also in Suhl hatte ich meine erste Modenschau. Es muss aus heutiger Sicht muss das eine Veranstaltung für irgendwelche Kader gewesen sein, weil da waren wirklich wahnsinnig gut angezogene Leute. Mhm. Da gab es Champagner oder Krimsekt, da gab es Speisen, die hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. So, und ich kam dahin, also ich bin mit der Bahn nach Suhl gefahren. Es war damals noch ein Abenteuer mit der Deutschen Bahn, die hieß Reichsbahn, glaube ich, in der DDR. Zu reisen, es war kalt, ich traf unterwegs, aber lustigerweise einen Kollegen, also der war auch neu, ein frisch gecastetes Gesicht.
War der auch so wie du?
Nein, nicht so wie ich, der war weiß. ein Arztsohn, der nicht studieren wollte, ja, also der Vater war ihm sauer und er wollte eigentlich Kunst studieren, ich glaube, er wollte Musiker werden oder so. Auf jeden Fall wollte der sich irgendwie was dazu verdienen, sah ganz süß aus, hatte so Löckchen. Wir fuhren also gemeinsam nach Suhl und da hatte ich meine erste Modenschau. Da ich sollte irgendwie 2 Paar Schuhe mitbringen. Hatte ich, ja. Und eben halt irgendwie geschminkt, glaube ich, wurden wir, das weiß ich gar nicht mehr. Und,
aber hatten die eure Farben? Ich meine, es ist ja heute noch, obwohl wir wirklich zu so vielen Make-up-Shades Zugang haben, auch erschwinglich mittlerweile,
ja.
Es ist heute noch manchmal abenteuerlich, wie wenig vorbereitet andere Make-up-Artisten auf andere Hauttöne sind.
Ja.
ja. An dieser Stelle.
Ja.
Aber damals, gerade im Osten, gab es ja nichts, würde ich mal annehmen.
Nee, wir hatten ja nichts. Das weiß ich ja. Das sage ich ja auch gerne. Wir hatten ja nichts. Ich glaube, wir sollten uns selber schminken. Ich gehe davon aus, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber ich gehe davon aus, dass ich mich selber schminken musste, was sicherlich auch interessant aussah, und einfach die Grundierung weggelassen habe.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe eine wunderbare Haut.
Ja, hast du?
Einfach sagen, na, ich hatte wirklich eine makellose Haut, hatte vielleicht einen Pickel, na, habe ich irgendwas drauf getan. Also ich glaube, wir haben uns selber geschminkt damals. Das war sowieso gang und gäbe. Und
gut ist.
Bums. So. Und da weiß ich noch wie heute, dass ich also irgendwie um die Ecke kam. Da ging es so durch, man ging meist durch die Küche rein. Es war ein Hotel irgendwo oben auf einem Berg. Vielleicht ein Interhotel. Also, was bedeutete eben, es war für Westgäste oder eben halt für Parteibonzen oder so. Und da kam ich um die Ecke und eine Kollegin, die ich zwar lange nicht gesehen habe, aber die Gott sei Dank noch lebt und die sich also der besten Gesundheit erfreut, habe ich letztens gehört. Die kam um die Ecke und die hatte ihren Freund dabei und die sagte, ich reise ab. Ich glaube, ich reise ab. Also es passt mir hier gar nicht. Das passt mir gar nicht. Und die ist groß. Sie ist wirklich, die sieht rasend aus immer noch. Sieht rasend aus, ist groß, hat wunderschöne Beine, tolle Haare, Zähne, Nase. Alles passt. Und da dachte ich, das muss ein Model sein. Und da dachte ich, das passt mir irgendwie. Dass ich irgendwie hinkomme und sage, nein. Also wirklich, Kinder.
Unter diesen Umständen kann ich nicht
ich
arbeiten.
Ich reise ab. Ich reise ab. Und das habe ich mir dann später auch. Ich meine, ich bin ja die Queen des Hotelzimmerwechsels. Also wenn da jemand antreten möchte. Ich habe mal in einem Hotel, glaube ich, 7-mal meinen eigenen Raum gewechselt.
Das war dann schon die Kalter Candela-Zeit.
Das war schon Kalter Candela-Zeit. Ja. Mein eigenes Zimmer 7-mal gewechselt. Und das ist, glaube ich, ein Rekord in einem, wirklich in einem Luxushotel. Okay, da habe ich gedacht, das gefällt mir gut. Und dann gab es eine kleine Probe, dann gab es ein paar Klamotten. Und da zog man die an und aus und so. Es hat mir gut gefallen.
Wir müssen uns das vorstellen. Gab es, also Leute, die heute Modenschauen kennen, die kennen halt irgendwie so Fashion Week Videoaufnahmen.
Ja.
Und Riesenlaufsteg, Riesenblitzlichtgewitter, erste Reihe wichtig.
Ja.
Und alle, ne, die Modelle schweben da den Laufsteg längs. So war es wahrscheinlich ja nicht. Oder?
Nein, ich glaube, das waren die Leute, die da in der ersten Reihe saßen, waren noch wichtiger. Ganz ehrlich, Leute, nehmt euch nicht so wichtig. liebe Redakteurinnen, Blogger, Influencer, das waren richtig wichtige Leute. Ich glaube, es waren Frauen von Politikern. Und wir haben da sehr hochwertige Sachen vorgeführt, die es nicht in den Geschäften gab. Also es war sozusagen diese Preview von allem, was dann nachher in den Westen exportiert wurde. Mhm. Und ich glaube, die Frauen konnten sich das auch alle leisten. Da gab es Diamanten, die habe ich damals schon erkannt. Da gab es echte Pelze. Das tragen wir natürlich heute nicht mehr. So weit waren wir damals noch nicht. Aber da gab es wirklich alles und da saßen richtig wichtige Leute. Es war so ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein Tanzsaal mit Parkett und dann so Tische. Es gab zwar auch eine Bühne, da stand eine Band oben drauf, aber man lief also zu ebener Erde neben den Leuten. Wir trugen jetzt keine Nummern mehr, so wie es bei Dior oder keine Ahnung, bei wem auch immer. In den 40ern, auf 50er, 60ern waren. Aber es wurde schon moderiert. Es kommt jetzt Susanne und die trägt. Und dann gab es die ganz konkrete Moderation von dem, was wir trugen. Also es war eine Verkaufsmodenschau. Vielleicht durften sich die Damen das auch aussuchen. Mhm. Es war für später anders. Ich habe dann für Companies gearbeitet, wo getanzt wurde, wo es Choreografien gab. Manchmal auch die gleiche Choreografie mit dem gleichen Outfit. Über 2 Jahre, also zur Unterhaltung. Ne? Also zu Zeiten, wo dann Detlef anfing, auch Modenschauen zu laufen oder zu tanzen, genau. Das war ein bisschen später. Aber da waren es meist Verkaufsmodenschauen. Und ich war dann, da war
und
ich
die Musik
ein,
war?
Musik, ja, 60-40. Also in der DDR durfte ja, auch wenn so Tanzveranstaltungen waren, durften ja nur 60%, mussten 60% in der DDR produzierte Musik gespielt werden und 40 durften nur aus dem Westen sein. Ne? Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie das mit dem Westen war, wenn jetzt irgendwie Gershwin gespielt wurde, ob das als altes Gut gewertet wurde, weiß ich nicht. Aber 60-40 halt, ja.
Und Musik von der Band gespielt?
Nee, die Musik kam von einem DJ
dann. Ach, dann doch.
Ja, okay. Von einem DJ, genau. Manchmal auch von Bands. Genau, und das war meine erste Show. Und danach, ehrlich gesagt, Freunde, war mein Termin voll.
Ging's los?
Es ging los. Ich war dann ausgebucht. Ich habe dann ganz viel am Hausvogteiplatz, also hier in Berlin, der Hausvogteiplatz ist ein altes Zentrum vom Textilhandel. Da gab es einen Showroom, wo nur westdeutsche Einkäufer kamen. Da habe ich für die Jugendmode halt Sachen vor Einkäufern vorgeführt. Dann habe ich bei der Leipziger Messe gearbeitet und so für Brüllpelze gearbeitet und so. Und da ging es dann wirklich um die Quote. Also da war ich dann der Quoten-N-Wort. Ja, da ging es dann darum, wir brauchen also eine Blonde, eine Rothaarige und wenn es geht, noch eine Farbige. Und ich war die Farbige mit dem langen Haar und ja.
Und das war ja dann, aber, also das ging, du hast jetzt gerade gesagt, dann ging es richtig los.
Ja.
Aber es war dann ja wirklich du wurdest dann ja auch richtig bekannt in Ostdeutschland, weil du eben auch in Fernsehshows dann gelaufen bist und dann im Hintergrund von irgendwelchen Bands zu sehen warst und so.
Ja.
Oder auf der Bühne standst mit was weiß ich
wer. Ja,
du warst dann richtig prominent.
Ja, so lustig, ne? Ja, weil es gab halt nicht so viele Models, ne, in der DDR. Man musste eine Zulassung machen, wirklich. Nicht eine Zulassung als Arzt oder als Schönheitschirurg, nein, oder als Heilpraktikerin, sondern als Model. Das war eben halt überhaupt als Künstler. Du musstest als Künstler deine Kunst irgendwo vorführen vor einer Kommission, die dann gesagt hat, okay, das ist wirklich Kunst oder das ist Kultur und dafür kannst du Folgendes verlangen. Also bist du in der Brunnenstraße, gab es das Modeinstitut der DDR und da lief man dann auf und ab vor irgendwelchen Damen und Herren. Und dann sagten die, ja, okay, du darfst als Model arbeiten. Und dann bekamst du eine Einstufung, was du dafür verlangen konntest. Mhm. Die bekam ich nicht. Ich, wie gesagt, bin 1,68. Und in einem Vorraum, das ist also wirklich auch wie im Film gewesen, in dem Vorraum dieser Kommission, wo man halt auf und ab lief, saßen schon die privaten eigener der Companies, Mode Express, Mode nach Maß, keine Ahnung, wie die alle hießen, diese Show, die Shows kreiert haben. Mhm. Und da wurde ich angesprochen, hat jemand gesagt, hier, den gibt es auch noch, Detlef Heising, hi Detlef, der hat eine Show gehabt, mit der ist er getourt durch die DDR und auch nach Tschechien und in Tschechoslowakei hieß es ja, und nach Polen und so weiter. Und der hat mich dann dort direkt von diesem Casting gesagt, du brauchst diese Zulassung nicht, wir machen die als Gruppe, Bums. Und dann war ich ausgebucht, konnte ich gar nichts anderes machen. Mhm. Ich bin dann zu meiner Firma, also zu diesem Tribut der Tribünedruckerei und habe gesagt, ich komme nicht wieder. Mhm. Denn ich werde jetzt Model. Und da hat dann, weiß ich noch, mein Meister hat gesagt, ach ja, schön, ja, du bist ja ein hübsches Mädchen und so. Das war ein sehr netter, väterlicher Mann, ganz, ganz süß. Und dieser Sekretär oder so, also Personalabteilung, der sagte zu mir, naja, wahrscheinlich werden Sie ja in der Gosse landen. Landete ich nicht. Ich war dann zum nächsten Frauentag mit meiner Company bei ihm und führte Mode vor. Und zwar für ein Honorar. Ja, da brauchte ich nur 5-mal im Monat arbeiten und da hat er als Chef nicht ganz so viel gehabt. Also das war dann halt, war ganz schön. War so ein inneres Defilé am Ende des Tages. Ich bin nicht in der Gosse gelandet.
Nee, you didn't.
Nein.
Und es hatte richtige Vorteile auch. Ne? Du hast mir noch eine Geschichte erzählt, total, dass die Mutter, wenn die gesagt hat, sie will heute Rouladen machen, das war schwierig, an so ein gutes Stück Fleisch zu kommen. Das gab es nicht so häufig. Dann hat sie dich zum Metzger geschickt und dann wurde das unten rausgeht. Sie sind hier. Ja, dann gibt's das aber.
Ich habe sie gestern, oder war es letzte Woche, im Kessel Buntes
gesehen. Da waren sie doch mit Karat und so.
Genau.
Ja.
Es war ganz schön.
Ja. Mich würde interessieren, ob sich dein Gefühl von dem rassistischen Außen oder von deiner Position in dem weißen Ostdeutschland, ob sich das massiv geändert hat, als die Mauer gefallen ist, als dann plötzlich mehr Menschen, die so sind wie du, sichtbar waren.
Ja.
War das ein anderes Gefühl für dich?
Also, ich erinnere mich an meine erste U-Bahn-Fahrt wiederum. Da habe ich realisiert, ich bin nicht die einzige anders aussehende Person hier im Raum. Das war wirklich eine ganz neue Erfahrung. Also das war wirklich was, was ich genau erinnere, wo ich genau weiß, dass das unfassbar entspannend war. Mhm. Ja, ich habe natürlich auch sofort die anderen Schwingungen wahrgenommen. Also man muss dazu sagen, dass bei uns in der DDR, hört sich so an, als ob ich immer noch so dran hänge, aber da gab es nicht so viele Leute, die auf der Straße mit sich selbst gesprochen haben, die irgendwie komisch zuckten. Es lag niemand herum, es bettelte niemand. So. Das habe ich auch sofort gesehen, dass es anders ist. Aber vor allem, und was mich eben halt wahnsinnig entspannt hat, war eben halt, dass es gab Schwarze, es gab Türken, Menschen mit Kopftüchern, war eine Vielfalt da, die bei uns nicht zu sehen war. Genau, es war entspannt. Also konnte verschwinden auch. Das war auch gut.
Es ist ein schönes Denkbeispiel, dass ich immer mal wieder gerne Menschen mit auf den Weg gebe, die sich so sträuben gegen die neuen Entwicklungen und die so sagen, ja, aber muss jetzt alles um Rasse gehen und um Ethnie gehen. Rasse gibt es ja nicht, aber um Ethnie gehen und müssen wir nur noch über Hautfarben reden und so. Das schöne Denkbeispiel ist immer, stell dir vor, du bist dein Leben lang der einzige Mensch, der so ist wie du und der so aussieht wie du im Raum mit Menschen, die anders sind. Und zwar alle gleich.
Ja.
Also ne, in dem Beispiel der einzige schwarze Mensch in einem Raum, der immer gefüllt ist mit weißen Menschen und du bist immer der Einzige im öffentlichen Raum. Im Privaten natürlich nochmal was anderes. Aber ja, und das ist deine Lebensrealität dein ganzes Leben lang. Das ist dein Alltag. Mhm. So viele weiße Menschen haben das noch nie erlebt in ihrem ganzen Leben.
Ja.
Noch nie.
Ja, noch nie, ja, genau.
Waren die der einzige Mensch in einem vollen Raum, der weiß ist.
Ja.
So. Und vielleicht kann man sich das an diesem Beispiel gut vorstellen, wenn man dann zum allerersten Mal, wie alt warst du da, wenn man fragen darf? Ungefähr.
Ungefähr 27.
Ungefähr 27. 26, 27 Jahre alt werden, um zum ersten Mal nicht die Einzige in einem Raum zu sein, die schwarz war.
Ja.
Yeah. So. Hi, think about that.
Ja. Yeah.
So, das ist, ich kriege ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Das ist ein Moment.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das habe ich wirklich, das war wirklich, ganz neu. Und in der Mitte, guck mal, in der Mitte von was, naja gut, jetzt inzwischen bin ich ja viel älter, aber mein erwachsenes Leben war ja schon relativ weit fortgeschritten. Mein Sohn war 5, ja. Ich war erwachsen, ich war selbstständig in der DDR, ja. War ja auch nicht so oft, nicht so häufig. Das war wirklich erstaunlich. Und dann auch nachher auch beruflich, also bei den Castings oder bei den zum Beispiel bei Castings, da saß ich nicht als einzige Farbige. Und es war eben halt auch nicht klar, dass ich es dann unbedingt bekommen muss, den Job, weil ich eben halt schwarz bin. Sondern da gab es auch noch eine andere, es gab auch noch eine neue Konkurrenz, natürlich. Es war für mich jetzt auch kein Problem, ja. Vielleicht war es mal eins, habe ich es nicht mitbekommen, ja. Aber es war wirklich, genau, ein ganz neues Gefühl. Ganz neues Gefühl, auch die Straße lang zu gehen und nicht unbedingt meiner braunen Haut wegen angeschaut zu werden, sondern vielleicht, weil ich die Hose habe aus Versehen offen gelassen oder den Rock vergessen. Also, nein, weißt du, so, so fühlt sich eben halt jemand im Latexanzug dann eben halt im entsprechenden Club, ja. Der ist endlich also mehr.
Ja.
Ich bin nicht der einzige Schwule im Dorf.
Hi. Ich habe mit meiner Freundin Kim, die ja hier auch schon im Podcast war, für die war die Stasi-Akte ein Riesenthema.
Mhm.
A, gab es eine riesendicke Stasi-Akte, die wurde ja auch des Landes verwiesen, also der wurde nahegelegt, auszureisen und so. Und das hat sie auch gemacht. Und dann die Stasi-Akte einzusehen nach Jahren war für sie halt ganz schlimm, weil da halt Leute drin waren, die ihr sehr nahe standen, denen sie sehr vertraut hat, die sie bespitzelt haben.
Ja.
Und das war ein neues Trauma, würde ich sogar sagen. Gab es das bei dir? War das ein Thema oder hat dich das gar nicht interessiert?
Also, ich bin gut im Verdrängen, wenn nicht sogar Weltmeisterin. Nee, ich habe mir die nicht kommen lassen.
Okay.
Ich habe Ahnungen gehabt. Ich hatte allerdings, es ist auch so blöd, ich habe nichts zu verbergen. Es hat ja nichts, ich will ja trotzdem nicht bespitzelt werden, auch wenn ich nichts zu verbergen haben sollte oder gehabt haben sollte. Ich habe das nicht gemacht. Ich wollte das nicht.
Weil du warst ja sicherlich als Model und auch als dunkler, so wie du, dunkler Hautfarbe und so,
wie ich.
Aber Model auch, also exponiert und durchaus in Kontakt wahrscheinlich auch mit Westmenschen ab und an, wärst ja eine Person des Interesses gewesen.
Genau.
Oder warst du sicherlich?
War ich, ja, bestimmt. Nee, ich wollte, ehrlich gesagt, ich wollte es nicht wissen. Da habe ich, das ist lustig, ich halte das da mit einer gemeinsamen Freundin von uns, dass ich so sage, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir hätte es auch nichts gebracht. Ich habe nun allerdings auch nicht wissenschaftlich gearbeitet oder ich war jetzt keine Künstlerin, meine Art, mich zu exponieren, war keine Kunst. Ja? Ich habe einfach mein Aussehen genutzt. Ich konnte geradeaus laufen. Ich habe ein gerades Bein, ein symmetrisches Gesicht, lange Haare, Bums. Ja? Sah rasend aus, damit habe ich Geld verdient. Es war keine Kunst. Ich bin kein Künstler. Mir hat man keinen Job verwehrt, deshalb. Ich hatte keine Nachteile wahrscheinlich, ja. Ich verstehe, ich habe ja für eine Weile in einer Galerie gearbeitet, wo auch Ex-DDR-Künstler, also auch Leute, die zur Ausreise gezwungen wurden, ausgewiesen wurden, über Nacht, ja, Nacht und Nebel.
Jesus.
Ja, ohne ihre Kunst raus mussten. Wirklich Leute, Cornelia Schleime, Helge Leiberg, Leute, die wirklich Sachen zurücklassen mussten. Ihr Herzblut hatte ich nicht, weil sie hatte ein paar Schuhe, also hätten sie mich rausgeschmissen. Ich hatte nur immer Angst, es zu übertreiben, vielleicht auch mit Kontakten oder so, weil ich meinen Sohn hatte. Also das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nicht rausgeworfen werden. Meine Mutter, wie gesagt, war in der Partei. Die hätte Ärger bekommen und meinen Sohn irgendwo zurücklassen, weil das war natürlich ganz schnell, wenn du aktiv wurdest. Ich war auch nicht aktiv, also politisch nicht aktiv. Wenn du aktiv wurdest, konnte es dir ganz schnell passieren, dass du eben halt wirklich nach Bautzen kamst und dein Kind sonst wohin, also in Frauenknast und dein Kind sonst wohin kam. Ne? Da hatte ich schon vor Angst. Und ich wollte es nicht wissen. Also die Dinge, die über mich rausgefunden haben sollten, bitteschön.
Also, ich glaube, bei Kim ging es auch gar nicht so sehr darum, was sie über sie rausgefunden haben, sondern ich glaube, Kim wollte wissen, wer sie gespitzelt hat, also wem sie fälschlicherweise vertraut
hat. Aber ich glaube, die hat eine andere Geschichte gehabt.
Klar, die war Punkerin und Lesbe und so und
so, very visible. Die wurde nochmal ganz anders.
Die hat sich angelegt. Die war
politisch aktiv. Ja, ja. Und da würde ich es auch wissen wollen. Aber ich habe Röcke vorgetragen. Verstehst du? Wer da geschrieben hat, dass ich vielleicht gesagt habe, so hat der Designer den offen, es ist mir wurscht. Also es war mir wurscht, ich wollte es nicht. Ich weiß oder ahne von ein, zwei Kolleginnen, dass die vielleicht aktiv waren, aber ist mir egal. Ist mir wurscht, will ich nicht lesen.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Also du hast ja vorhin schon die Leonce angesprochen, du warst in der Redaktion als Anzeigen.
Ja, ich bin als Mädchen für alles angefangen. Genau.
So.
Es gab ja Redaktion, dann gab es Verkauf, da habe ich beides gemacht und bin dann vor allem für die Produktion verantwortlich gewesen. Strecken produzieren und Modestrecken produzieren, das habe ich dann gemacht.
Genau. Das haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast aber vor allem, und das ist ein wichtiges Thema auch in deinem Leben, eine wichtige Zeit, du warst dann für Culture Candela die Tourmanagerin, sag ich das richtig?
Richtig.
Und zwar lange, ne?
Lange. Also Culture Candela ist jetzt, glaube ich, 18 oder 20 Jahre alt oder so. Und wir haben, ich habe vom ersten Konzert am 7.7. und dann weiß ich ja wieder nicht das Datum. Irgendwie in einem Hinterhof eines Clubs in Berlin die erste Konzert vor 7 Leuten, bis 2012 das letzte Konzert vor 60.000 Leuten im Rheinkulturfestival als Headliner. Habe ich also weit über, ich glaube, 10 Jahre haben wir, sind wir zusammen gereist, um die halbe Welt. Und wieder zurück immer.
Wahnsinn, das heißt, du hast die betreut, als sie alle noch kleine Jungs waren?
Genau,
die,
genau. Also,
ich versuche jetzt mal hier mit Musik und so.
Genau.
Und plötzlich explodiert das Ding
Und
wird riesig.
Ja.
Und du warst zuständig für die Abläufe.
Für jeden von denen.
Ja.
Für 7 Männer, für 7 Jungs und darum, dass das Ding, dafür, dass das Ding gut geht. Ne? Und das also, es war ja erst ein ganz kleines Ding, also waren diese 7 Jungs. Mit der Managerin war ich befreundet, so kam ich auch in den Job. Ich habe gesagt, ich kann
die Managerin ist auch die Mutter.
Die Mutter von einem, genau, von Matteo, von Ichiban, genau. Und ja, es kam irgendwie dazu, der kam eben halt mit dem Tape. Es war wirklich noch eine Kassette.
Ach, Jesus.
Eine Kassette. Irgendein Osteressen, wo er eben halt Stunden zu spät kam. Sorry, Matti, aber muss ich jetzt mal sagen. Und er kam dann aber mit dieser Musik und dann sagte Theresa, das könnte man machen und so. Und die war in der PA von Zappa Fashion Group und da löste sich aber auch einiges auf und die suchte auch eine neue Aufgabe und hat es dann gemacht. Und wir haben das dann zusammen groß gemacht. Also Theresa natürlich. Mit der, also als Managerin rechtlich und sicherlich auch finanziell und das, Verträge und das. Und ich hab die gereist. Also ich habe die gereist, heißt wirklich, ich bin die ersten Jahre, also vor Hammer, den Neunsitzer gefahren.
Hammer war die große,
der genau, große, das war der große Durchbruch. Ja. 7 Jungs, ein Techniker und ich.
Wahnsinn.
Und das ewig währende Banner, also das Banner, was du vors Pult schneidest, was wir immer vergessen haben, sehr oft vergessen haben. Und dann neues drucken ließen und so, genau. Weißt du, wenn das Banner vergessen, dann denkst, Jungs, haben wir das Banner? Ach nein, das haben wir vergessen. Ja, wieso soll ich darauf achten?
Damals haben die noch geraucht. Das anstrengend vor.
Es war so schön.
So ein
es
Zirkus Munkepunke. Ich meine, das sagen wir heute noch, wenn wir mit Barbara reisen. Der Zirkus ist in die Stadt eingeritten mit 38 Koffern und haben kurz alle Hotels kurz und klein gelebt. Also wir haben ja nie was kaputt gemacht. Aber
Nein.
Wir waren halt einfach, ne, wir waren all over the place und so. Und das ist ein tolles Leben. Tourleben ist toll, aber es ist auch irrsinnig anstrengend.
Ja.
Was man sich, glaube ich, nicht vorstellt, wenn man nicht dabei ist, weil man immer denkt, was müssen die machen? Die müssen von A nach B fahren, doll aussehen, ins Fernsehen gehen und wieder nach Hause.
Das beste Leben. Das ist wirklich, wirklich, mein Sohn sagt, beste Leben. Es ist wirklich das beste Leben. Das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich so viel, ich habe genau das gemacht, was ich gerne mache. Ich kümmere mich gerne, ich mache gerne Probleme weg. Ich streite mich auch gerne mal.
Was aber toll ist, ich erinnere mich an einen Abend im Soho-Haus.
Ja.
Ich habe Barbara geschminkt und wir hatten einen Essenswagen im Zimmer stehen, einen Trolley, wo Essen drauf geliefert wurde. Und ich habe halt ihre Haare gemacht und ich habe nicht auf mein Handy geachtet. Ich hatte mein Handy kurz in der Hand, habe es auf diesen Tisch gelegt, weil der closest
der
by
war. Halt Platz,
so. Und dann wurde das Essen abgeholt.
Ja.
Und keiner von uns hat das Karte darauf geachtet. Irgendwann wurde mir klar, oh mein Gott, mein Handy ist weg. Und dann waren wir aber alle ganz sicher, naja, das muss ja dann in der Küche sein.
Genau.
Das muss jemandem auffallen.
Ja.
Und es war aber nicht auffindbar.
Nein.
Und alle waren so, nein, es gibt kein Handy, es gab kein Handy, auf dem Wagen war kein Handy. Und dann, werde ich nie vergessen, Ariane kurz so, ich kümmere mich drum.
Ja.
Niemand sonst hätte diese Situation retten können.
Nein.
Das Handy wäre einfach weg gewesen.
Genau.
Aber das Handy wurde gefunden.
Genau, sowas mache ich, genau.
Und das Problem wurde gelöst.
Genau.
Nobody else could have done that.
Ja.
Und das ist,
richtig.
Da habe ich dich gesehen, wie du auch bei diesen Touren wahrscheinlich sein konntest. Das ist einfach,
Ja, und wie gesagt, es war das beste Leben. Und ich habe da, also innerhalb dieser Zeit mit Culture Candela, und Culture kann halt nicht jeder, Candela, das war das Beste. Also wir waren die Jungs natürlich sehr jung, nicht ganz so jung wie mein Sohn zu dem Zeitpunkt, aber so ungefähr etwas. Ich war aber auch nicht die Mutter, auch nicht die große Schwester. Wir haben voneinander gelernt. Wir sind wirklich durch dick und dünn, durch Honduras, Ecuador, unfassbar, in Russland, waren wir und so weiter. Und es war schön. Und die Musik, die gemacht haben, Es war jetzt nicht, jedes Lied war, hat mir jetzt nicht gleich gut gefallen oder so. Aber dass die für ihre Kunst gestanden haben.
Ja, die haben ja auch ein politisches Standing. Absolut. Also Kalcha Candela hat immer sich noch. Immer wieder immer auch noch. Bei queeren Themen die ganz sich, klar geäußert.
Die stellen sich in den Wind. So. Und der bläst eiskalt von vorn. Ja. Und gerade, und danke Matti, ja, wirklich Matteo auch vor allem. Ich meine, der ist weiß, der könnte gut durchgehen. Mhm. Ja? Und das macht er halt nicht. Mhm. Und auch Theresa macht es nicht. Ne? Die sind gut dabei, sich aufzustellen und zu sagen, Freunde, ja, schwarz, weiß, quer, egal, ich ziehe jetzt einen Rock an. Wenn ihr es nicht begreift, dann ziehe ich jetzt Kniestrümpfe und einen Rock an. Ja? So. Das finde ich auch. Ja, 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 das haben die gemacht. Und auch der John. Der John, der hat ja mit Viva Con Aqua in Uganda, der kommt aus Uganda, ist sein Vater zumindest, seine Mutter ist Deutsche, hat der Brunnenprojekte gemacht und so. Also wir haben viele, viele Sachen gemacht, ja, natürlich. Ich meine, ich wäre sonst nicht, warst du bei Rock am Ring, Hurricane, Southside?
Doch, ich war bei Rock am Ring, aber im Publikum.
Okay, aber ich meine, ich wäre da nicht hingekommen, auch nicht als Gast. Ich habe diese ganzen großen Festivals gesehen, auch diese ganzen großen Musikmanager. Freunde.
Wenn wir mal über dumme und unangenehme Promis reden wollen.
Es ist wirklich.
Jesus
ja,
Christ.
Genau. Also das und ich war in allen Fernsehstudios. Wenn wir heute irgendwie zum Fernsehen fahren, sage ich dir noch, ja, nee, hier war ich schon mal, nee, hier geht's hier lang und so. Nein, das war schön, es war eine tolle Zeit. Eine tolle Zeit. Und es war auch die Zeit, ich habe Klinken geputzt. Ich war ja gleichzeitig beim Verlag, also beim Leonce Verlag, das war ja die zweite Hand. Und der Mann, dem die zweite Hand gehört, oder beide, haben mir die Handhabe gegeben, an meinem Arbeitsplatz dort zu akquirieren für Kalcha Candela. Ich hatte ja zu Hause keinen Rechner und so weiter. Ich durfte also die Telefone benutzen und so, durfte von diesem Konto oder von diesem GMX oder was wir da hatten, durfte ich E-Mails versenden und hab Klinken geputzt natürlich nach Hammer war es anders, da hat man mir Champagner geschickt, aber vorher musste ich ihm halt mich richtig durchfragen und so und mich durchbrechen. Ja, haben wir gut gemacht. Kalcha, Riesending.
Wie ist das für dich, das zu sehen, auch vor dem Hintergrund, dass Kalcha Candela ja eine sehr, sehr POC-lastige Gruppe ist? Also es waren ja, ich glaube, war Martin der einzige Weiße, oder?
Zwei Weiße. Der stammt aus Polen. Ja. Er ist Pole. Also in Polen geboren. Und dann hatten wir noch einen Weißen. Und dann hatten wir zwei ganze Latinos, einen halben Latino und einen Halbschwarzen. Also das war sehr bunt, ja. Eine bunte Truppe.
Habt ihr da blöde Sachen erfahren?
Ja.
Oder?
Ja. Oh ja.
Tell me.
Oh ja. Und dann auch wieder, also es gibt so Festivals, das ist groß und riesig, da fährst du eben halt an, da gibt es eine Schleuse und noch eine Schleuse und checkst du ein und da bist du so abgeschottet, also wie der Präsident, irgendwie, da kommt nichts, da wirst du auch nicht mehr gefragt, da kannst du rauchen und trinken und wahrscheinlich auch einnehmen, was du möchtest, was wir natürlich nicht getan haben, aber ich habe da auch viel gesehen, was nicht okay war. Bei anderen Bands, so, da bist du drin. Aber es gibt so kleine Festivals, da fährst du irgendwo in irgendein Tal in Bayern und dann wirst du mal zwischendurch zweimal angehalten, zwei, dreimal. Nun sitze ich als schwarze Frau am Steuer, sah wild aus, vielleicht auch ein bisschen jünger, als ich dann war jeweils. Mhm. Ja. Auch dann halt im Trainingsanzug oder was weiß ich, was man dann gerade trug, wildes Haar, eine farbige Truppe hinter und neben mir. Und ich sprach in vollständigen deutschen Hauptsätzen, so wie jetzt.
Wie ungewöhnlich.
Ja, ganz schlimm.
Muss das
und
sein.
Und hatte einen Presseausweis. Und Freunde, der Trick war wirklich, ich habe als erstes, wenn die nach meinem Führerschein gefragt haben, als erstes meinen Presseausweis rausgetan. Ich meine, ich war Beauty-Redakteurin oder sonst was. Ich habe als sonst
Fuck
was
it.
Da, verstehst du, Presseausweis. Bums.
Ich bin legitim.
Wachtmeisterchen, hier kommt noch das, das und jenes. Okay, wenn...
Ach so, auch weil man, ich habe Hand zur Presse, ich kann schreiben, wenn hier was schief geht.
Genau.
Ah, okay.
Ich kann schreiben Und man wird mir auch zuhören.
Eben, ich habe eine Plattform.
So. Ganz absolut, genau. Und dann habe ich natürlich eine bunte Truppe. Hier sind Menschen auch schwarz. Ja, gewöhnt euch dran. Und wenn wir aussteigen mussten, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal ausstiegen und gleich jemand irgendwie John anfasste, ja. Also der schwärzeste von uns, der John, ja. Rasterlocken und Rasterzöpfe und schwarz. Der wurde als erstes angefasst, habe ich gesagt, haben Sie Interesse? Also wirklich, ja. Haben Sie Interesse? Und ich hatte ja nun zwei Kolumbianer. Und zweieinhalb Kolumbianer sozusagen. Verzeih mir, lass sie durch. Ich weiß, du bist auch Kolumbianer, aber deine Mutter ist Deutsche. Also da war schon einiges los. Ne? Also ein Mann zum Beispiel mit einem kolumbianischen Pass, als wir dann später im Nightliner, wir sind dann im Nightliner gefahren.
So Nightliner ist ein Tourbus.
Genau, wo man oben schläft. Richtig, genau. Schön. Richtig schön. Also kann schön sein. Und
kann aber auch riechen, glaube ich.
Ne? Bei uns roch es nicht. Wir hatten Standards.
Schön.
Die Sachen wurden gewaschen, ne? Ich habe sie eingesammelt.
Hast du mal durchgedrückt.
Ich habe sie auch im Fünf-Sterne-Hotel abgegeben für hunderte von Euronen. Nee, bei uns stank es nicht. Also ja. Bei uns war, es war wirklich, da hat auch Theresa sehr dafür gesorgt. Ja, okay. Wir beiden Weiber, ich habe auch nachts, ich habe nichts durchgedrückt. Aber wir
sagen durchgedrückt, das ist war ein Gag, weil Ari sagt immer, wenn wir auf Tour sind und irgendein T-Shirt hat einen Deo-Fleck oder so, ach, das drücke ich dir schnell durch. Das heißt, das wird im Waschbecken kurz eingelegt und dann eben so ausgedrückt und über die Heizung hängt oder geföhnt, wenn es schnell gehen muss.
Ja,
daher kommt durchgedrückt. Und genau. Das ist bei uns ein geflügeltes Wort.
Genau, richtig. Nein, und ich hatte einen Kolumbianer mit an Bord und der Busfahrer dann zu mir gesagt, gib mir mal die Pässe, also bevor du eine Grenze überquerst, musst du also die Pässe abgeben, dann wirst du nicht geweckt. Vom Busfahrer, dann zeigt er die Pässe und hat er gesagt, oh, den kannst du wieder mit hochnehmen. Den Pass des Kolumbianers. Ich meine, das ist auch gemein, oder? Ich meine.
Also das kriegen wir eine Kokskontrolle, oder?
Genau.
Seriously?
Absolut. Ja. Da haben wir den Pass wieder mit weggenommen. Und da geht sowieso keiner durch die Betten. Oben sind ja so Kojen.
Ja, ja.
Da geht ja sowieso keiner durch und zählt. Also ehe wir den zeigen, das lassen wir mal lieber. Freunde, es geht nicht nur um Schwarze und Schwule hier.
No,
es geht wirklich darum.
No.
Stell dir mal vor, jeder Kolumbianer wäre jetzt gleich ein Koks-Dealer oder was?
Ja, ist denn hier los? Aber es ist, also ich rede mir in den letzten Monaten den Mund fusselig because of anti-Asian hate.
Ja.
Und auch in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, ich habe Gespräche geführt, das glaubst du nicht, obwohl natürlich glaubst du das, weil du es kennst, aber ich habe Gespräche geführt mit Leuten, mit denen ich Gott sei Dank nicht befreundet bin, in meinem Bekanntenkreis, wo du wirklich die Ohren anlegst und dir denkst, hast du das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Wir alle, die ganze Welt leidet gerade wegen der Pandemie, weil die Chinesen alles fressen müssen.
Unfassbar.
Und dann stehst du da und willst nicht zuschlagen.
Ja.
Weißt du, du stehst da und bist so, aha, das meinst du aber ernst jetzt?
Ja,
ist keine,
ja
so,
genau.
Ja, also wenn wir von Antirassismus sprechen, geht es nicht um Schwarz und Weiß, es geht um everybody, es geht um die Menschheit als solches und es, also in jede Richtung, egal wohin man es schiebt, die Message ist ja immer, dass wir alle eins sind, eine menschliche Rasse, es gibt keine anderen Rassen als die menschliche Rasse and that's fucking it. Aber
der Pole klaut, der Kolumbianer ist Koksdealer,
die Chinesen fressen alles.
Der und der stinkt und der macht so, also es ist furchtbar.
Ja.
Dagegen müssen wir aufstehen.
Wirklich. Ja.
Jeden Tag. Und gerade in unserem Umfeld und auch gerade wenn eine Bekannte von mir hat letztens gesagt, der Türke unten, also das ist ein Nachbar seit langem, ja. Und da habe ich gesagt, ich wünsche mir, ich weiß ja, wie du es meinst und ich weiß ja auch, dass du kein Rassist bist, ja. Oder keine Rassisten. Ich wünsche mir von dir, dass du dir den Namen merkst. Guck dir doch mal das Klingelschild an und sag mir der Herr, warte, weiß ich, wie er jetzt heißt. Bitte. Sag nicht mehr zu mir der Türke.
Und ich gehe runter.
Dann sag
Fidschi.
Mir der im ersten oh, um Gottes Willen, nein. Ja,
all this bullshit.
Stell dir mal vor.
Ja. All this bullshit.
Das ist vorbei.
Ich mein, das ist ja das Schöne auch. Wir sind ja in unserer Reisetruppe, wir sind ja auch politischer geworden miteinander.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also ich bin ja schon immer eine lamoyante alte Kuh gewesen. Aber ich habe das aus dieser Gruppe auch dezidiert immer rausgehalten, weil ich nicht möchte, dass meine persönlichen Kriege in meine Arbeitswelt reichen und auch andere Leute sich damit auseinandersetzen müssen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben. Damit habe ich Barbara und dir Unrecht getan, weil ihr wart natürlich schon immer auf dem Stand, dass ihr das auch gerne wolltet. Aber da habe ich immer die Fresse gehalten. Aber wie oft wir mit irgendwelchen alten weißen Männern, an irgendwelchen Tischen gesessen haben, nach getanen Jobs und denen erklären mussten, warum es nicht in Ordnung ist, dass sie das sagen, was sie sagen. Und warum sie den einen Menschen in unserem Team, der jetzt gerade nicht am Tisch sitzt, so und so betiteln.
Ja.
Was für Gespräche wir führen mussten und immer noch führen. Und es ist, ja, es ist heulen auf hohem Niveau natürlich, weil uns geht es allen gut und wir können alle die Miete zahlen und so.
Und wir saßen dann auch im Sacher.
Right.
Aber es war auch nicht schön, das letzte Mal im Sacher, ne?
Nein.
Es war gar nicht schön.
Der Typ.
Es ging um Schwuchteln.
Und die man ins Gas schicken soll, weil dann wäre hier Ruhe. Tatsächlich.
Das und war das Endwort.
Im Sacher in Wien.
Wie in den Wienern.
Ja.
Ja, genau. Genau. Also, klar, wir saßen dann vielleicht bei einer wirklich eisgekühlten Cola und beim Champagner, aber genau.
Ja,
das Ding ist, dass wir zum Beispiel, wir beide, wir haben ja da auch drüber gesprochen, wir Weiber unterwegs, wir teilen uns dann in einen Raum, dass wir, oftmals kamen wir ja auch nicht dazu, Politik zu diskutieren. Mhm. Man muss dazu sagen, dass dieses Tourleben, was du ja vorhin angesprochen hast, auch wirklich ein hartes Business ist. Also wenn wir Zeit haben, 8 private Sätze zu wechseln
auf einer
richtigen Tour, ist es wirklich viel.
Und wenn wir Zeit haben, 4 Stunden oder 5 Stunden zu schlafen, ist das auch viel. Ist
sehr, sehr viel. Ansonsten rennen wir wirklich, es gibt ja so eine lustige Lady Gaga-Szene, wo sie sagt, es ist nicht lustig.
No sleep, another club.
Play. Bombs. Yeah. Genau, so. That. Und so ist es wirklich. Yeah. Und das ist auch wenig glamourös, wenn man Blasen an den Füßen hat.
Ja.
Yeah. Und wenn man einfach und die Koffer nicht mehr sehen kann und die nicht mehr zugehen und man dann vielleicht noch wieder in die Sprengstoffkontrolle kommt. Also ich dann in dem Fall, weil du bist ja wenigstens weiß und Barbara ist
berühmt. Na, aber das Tattoo hilft ja auch nicht. Die
Tätowierung
hilft
ja auch nicht. Nein, das stimmt. Da hast du, hast du dich sehr exponiert. Nein, aber das ist natürlich, aber wir, uns war schon immer klar, du bist ja so ein Vorreiter. Du bist für uns ein Vorbild gewesen, immer in der Zeit. Weil du so Sachen gemacht hast, weil du auch so Sachen gesagt hast und so und dich ausgesprochen hast und Aktivist bist oder Aktivistin bist und das alles, doch, das haben wir öfter besprochen. Natürlich warst du nicht dabei.
Das ist, also gerade als du mir erzählt hast, dass du dich als Kind schon geprügelt hast, das wusste ich so in dem Maße noch nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es, ich erlebe dich und zum gewissen Teil auch Barbara, als jemand, der sich relativ spät erst erlaubt hat, unangenehm zu werden, was diese Fragen angeht.
Ja.
Also Hotelzimmer wechseln ist das eine, aber auch aufzustehen, wenn es um Hautfarbe geht und es eben nicht mehr wegzulächeln oder dann zu sagen, haha, ist alles nicht so schlimm, haha, der hat getrunken, der ist doof.
Ja.
Oder man begegnet ja auch vielen prominenten Menschen, die viel dummes Zeug reden und so, wo man dann auch vielleicht am Tisch sitzt und sich dachte, es geht, wie ich gerade gesagt habe, es geht jetzt nicht um mich, ich will meine Probleme nicht hier auf diesen Tisch packen und ich will, es geht hier nicht. So. Und ich erlebe dich als jemanden, der in den letzten Jahren ganz vehement entschlossen hat, auch sich hinzustellen und gegen den Strom zu stellen und dann halt auch zu sagen, nö.
Ja.
Und so reden wir nicht.
Ja, genau.
Und das geht nicht. Ja, so und übrigens, nicht. Wir sind hier schwarz.
Ja.
Guten Abend.
Sie sind schwarz.
Und so,
hi. Sie sehen ja.
Genau.
Ja, genau. Wie Sie sehen, sind wir schwarz. Ja, und hier ist auch noch ein Schwuler. Wenn Sie möchten, sprechen Sie mal mit dem. So. Genau, genau.
Und,
das, genau. Und das,
macht mich sehr glücklich, so das zu sehen.
Mhm. Ja, und dazu hast du auch beigetragen. Nein, du bist ein Vorbild.
Jetzt sag das nicht, das
ich ist ganz in allem. Also ich meine, gut, deine Tapete ist toll. Deine Tapete ist toll. Deine Katzen sind toll erzogen. Nein, du bist schon jemand, den man da nacheifern kann, weil du hast dich oft gegen den Wind gestellt, wo wir als hübsche Mädchen uns gut verstecken konnten. Schön und Couture oder im Zara ist wurscht, ja. Nee, ich trage Zara, nein. Aber weißt du, wo wir so ein bisschen, bei dir sieht man es ja gar nicht, da hast du dich hingestellt. Und das du bist ein Vorbild und ich möchte gerne, wenn ich jetzt an meine halbjahr Kind und Enkelkind und Schwiegertochter und so, ich möchte politischer sein und werden, und wenn es nur in meinem kleinen Umfeld ist, ich werde mich jetzt nicht bei der nächsten Demo wahrscheinlich nicht auf den Wagen stellen und da irgendwas proklamieren, aber ich werde in meinem Umfeld immer empfindlicher und ich werde nicht müde hinzuweisen oder und zu sagen, nee, merk dir den Namen von dem Mann da unten, der Türke, was heißt denn das? Merk dir den. Und wenn jemand Fidschi sagt, spring ich aus dem Anzug. Ja? Das ist nicht zeitgemäß. Das ist einfach, dass da, ihr hinkt hinterher. Und das möchte ich, das kann ich im Kleinen machen. Das kann ich machen.
Voll.
Dafür bin ich jetzt angetreten.
Voll. Und ich glaube auch, dass das, also Antirassismus oder generell der Kampf für mehr Toleranz in der Welt und für mehr Gleichheit in der Welt, dass das gar nicht so viel mit öffentlichem Proklamieren zu tun hat, sondern es hat sehr viel damit zu tun, was wir in unserem persönlichen Umfeld machen und wie wir uns verhalten.
Ja.
Und dass man eben nicht mehr weghört und dass man eben nicht mehr sagt, haha, der hat es nicht so gemeint, der war betrunken, was auch immer.
Ja.
All diesen Scheiß. Dass man einfach anfängt, sich auch im Privaten unangenehm zu machen,
genau,
nicht mehr glatt zu machen, dass die Leute dann vorbeirutschen können und das einfach sagen können, wie sie es immer gesagt haben, sondern dass es halt,
genau,
weil, also ganz ehrlich, man gibt auch anderen Leuten den Mut damit, dass die, die das hören, dann auch sagen können, stimmt verdammt nochmal, ich hätte alleine vielleicht den Mut nicht gehabt, aber jetzt, wo du das sagst, sage ich es auch.
Richtig.
Weil ist nämlich so.
Ja.
Und plötzlich wird eine Welle draus. Das klingt jetzt pathetisch.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, öffentlich zu proklamieren oder einen schwarzen Square auf Instagram zu posten oder so, weil ich halte nicht so wahnsinnig viel von so performativem Aktivismus. Ich halte viel mehr davon, im täglichen Leben, im echten Leben, geradlinig zu sein.
Mhm.
So.
Richtig, finde ich auch wichtig. Und eben dann an einem Tisch, wenn da jemand sitzt und sagt, ja, was soll man denn denn nun sagen?
Schlimm ist, ich weiß genau, wie du meinst.
Zigeunersoße darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen, das, was soll?
Mit Tränen in den Augen.
Was soll man denn?
Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich noch sage. So, das ist so schwer für mich.
Ja, jedenfalls nicht das. Dann sag was anderes. Oder sag bitte, am besten wäre es ja für alle, wenn du nichts sagst.
Nee,
für
alle. Frag doch, ohne weinerlich zu sein und ohne dich zum Opfer zu machen, frag doch einfach, was kann ich denn sagen?
Genau, frag mich doch.
Und dann sagst du mir das und ab dem Zeitpunkt sage ich das.
Absolut.
Punkt. Ich schaue gerade Ugly Betty, weil ich schaue ja lieber alte Serien, als dass ich neue schaue. Ist schwierig.
Naja, okay. Bist du nie up to date?
Ich kann so einzelne Sachen kann ich dann gucken, aber die müssen mich sehr interessieren. Und ich habe gerade Ugly Betty wieder geschaut und ich schaue es nach wie vor gerne, aber die Serie ist nicht gut gealtert. Eine der Hauptdarstellerinnen spielt eine Transfrau, es wird von einer Cis-Frau gespielt, ist aber eine Transfrau, und die sagen die ganze Zeit das T-Wort. Das war damals halt noch okay. Und ich erinnere mich, ich habe das zu der damaligen Zeit auch völlig ohne Betrachtungen gesagt. Und it was okay und we laughed about it.
Yeah.
Und es ist heute schwer, das zu gucken. Andererseits weiß ich aber auch, wir wussten es damals nicht besser. Mittlerweile wissen wir es besser. Und deswegen tun wir besser.
Yeah.
Es ist, wie du sagst, es braucht den Moment des kulturellen Erwachens, des Menschen, dass Leute darauf aufmerksam gemacht werden, ach nee, das ist nicht mehr okay, erklär es mir. Ach, deswegen, alles klar.
Alles klar.
Und dann ist es auch in Ordnung.
Ich bin großer Agatha Christie-Fan und ich höre also Hörspiele, also Hörbücher höre ich mir an. Und da gibt es wirklich einen Roman, der spielt auf einer Insel. Da werden also 10 Menschen auf eine Insel bestellt unter Vorspielung falscher Tatsachen. Die haben alle eine gemeinsame Vergangenheit, den Tod von jemandem zu verantworten. Und die werden alle nacheinander umgebracht. Ja? Mhm. Und dieser Roman heißt 10 kleine Negerlein. Und
Jesus.
Der heißt jetzt aber auch in einer neu gesprochenen Version 10 kleine Seemänner, glaube ich, oder Seefahrer oder sowas. Bums.
Umbenannt.
Tut
keinem weh.
Wir verstehen es auch. Es sind also 10 Leute, es wird immer einer weniger.
Ja, tut keinem weh.
End of story.
Schön
zu hören. Agatha Christie.
End of story, end of podcast. Mein Schatz, das war sehr schön mit dir. Sehr schön mit dir. ich freue mich, dass wir das gemacht haben, weil ich habe so lange habe ich schon an dir rumgegraben und jetzt haben wir gesagt, ja, können wir machen, aber jetzt gerade nicht.
Ich habe jetzt gerade.
Ja, ich habe Haare, ich habe. Es ist Wetter.
Haare weh.
Draußen ist Wind. Ich muss zu Hause bleiben. Ari. Wunderschön, dass du da warst.
Schön.
Dann, wir bedanken uns. Ja, wunderschön. Wir bedanken uns. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr den Podcast hier mögt, dann könnt ihr mir folgen. Ihr könnt bei Instagram meinen. Ich packe das alles in die Shownotes. Das ist mir jetzt zu kompliziert.
Tschüssi. Nachti.